Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Freut euch auf einen überraschenden Vortrag und damit herzlich willkommen. Bei uns geht's heute ums Riechen. Und wenn ich das Wort Riechen höre, dann fällt mir sofort eine Filmsequenz ein. Ich glaube aus dem Film Eissturm von Ang Lee. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls in der Szene geht's um den Ekel, der dich befällt, wenn du ein Klo betrittst, auf dem's, naja, nicht so gut riecht. Das, was wir da einatmen, das wird in dieser Szene gesagt, das sind Moleküle. Wenn wir den Geruch von etwas einatmen, dann haben wir das, wofür dieser Geruch steht, auf den dieser Geruch hinweist, in uns, im Körper. Und das ist natürlich auf einem Klo, auf dem es stinkt, nicht so schön. Genau darum geht es bei uns heute. Also nicht um das Klo, sondern um Gerüche, um angenehme und um eklige, um Moleküle und um unseren Geruchssinn. Riechen, das kann, das werdet ihr auch gleich noch erfahren, das kann überraschenderweise nicht nur unsere Nase.
Düfte sind eine unsichtbare Welt, die uns überall umgibt. Es gibt keinen duftfreien Raum auf dieser Erde. Wo sie gehen und stehen, ist die Luft angefüllt mit diesen Duftmolekülen. Sie werden es nicht glauben, aber sie sind selber ein großartiger Parfümeur, der ein Parfum herstellt, das nur sie alleine besitzen. Nämlich diesen Individualgeruch. Jeder Mensch hat seinen eigenen persönlichen Körpergeruch, der besteht aus ganz komplexer Mischung und dieser Geruch wird von ihren Genen gemacht. Das Spannende ist, dass diese Dufterinnerungen in unserem Gedächtnis die stabilsten sind, die wir überhaupt haben.
Das kennt ihr bestimmt auch, oder? Dass euch ein bestimmter Geruch ganze Erinnerungswelten in Erinnerung ruft. Bei mir passiert das, wenn ich das Parfüm meiner Mutter rieche, dann wird so eine richtige Erinnerungslawine losgetreten, beamt mich direkt in die Kindheit. Oder aber auch der Geruch nach so einem bestimmten Lösungsmittel, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein Plastikgeruch ist das. Wenn ich den rieche, dann denke ich sofort an meine heißgeliebte Puppe, Annika hieß die, die habe ich so mit 6 oder 7 bekommen. Gerüche sind also sehr, sehr machtvoll. Sie küssen Erinnerungen wach und sie spielen eine Rolle bei der Partnerwahl. Bestimmte Gerüche aktivieren uns, andere können uns schläfrig machen. Hans Hatt kann das ganz wunderbar erzählen und ich glaube, ich kann sagen, er ist der Riechforscher in Deutschland. Er hat zuerst Chemie und Biologie studiert, dann noch ein Studium der Humanmedizin draufgesattelt, in Biologie, Zoologie und Medizin promoviert. Er hat den Lehrstuhl für Zellphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum inne und er hat enorm viele, enorm erstaunliche Forschungsergebnisse zum Riechen und Gerochenwerden zutage gefördert. Hatt kann sehr anschaulich erklären, wie unser Riechorgan überhaupt funktioniert, ob und wie Riechen und Schmecken zusammenhängen, was Gerüche mit uns machen und. Und seit ich seinen Vortrag gehört habe, weiß ich auch, dass Gerüche auch bei der Befruchtung, bei der Wundheilung oder bei Diabetes eine Rolle spielen. Sie können sogar bei Krebserkrankungen wichtig werden, bei der Diagnose und bei der Behandlung. Unglaublich, was er hier gleich alles ausbreiten wird. Hans Hatts Vortrag heißt Immer der Nase nach, wie Düfte unser Leben bestimmen. Er hat ihn am 24. November 2022 gehalten in der Reihe Dialog im Museum auf Einladung der Daimler und Benz Stiftung in Stuttgart. Der Riechforscher Hatt beginnt seinen Vortrag natürlich mit einem Lobpreis auf Nase und Geruchssinn.
Die Nase ist so etwas vernachlässigt worden, sowohl von den Menschen als auch von der Wissenschaft. Philosoph Immanuel Kant hat mal gesagt, es ist der entbehrlichste, der unnötigste aller Sinne. Aber wenn er wahrscheinlich den Vortrag gehört hätte, hätte er sich vielleicht anders überlegt. Aber das hat sich alles in den letzten 2 Jahrzehnten doch grundlegend geändert. Zum einen hat die Wissenschaft durch neue molekularbiologische und gentechnische Verfahren es geschafft, die gesamten Mechanismen aufzuklären, wie Düfte bei Ihnen in der Nase wirken und wie sie am Schluss dann Ihnen auch einen Dufteindruck im Gehirn vermitteln. Zum anderen hat natürlich, um ehrlich zu sagen, Corona uns etwas geholfen, denn Sie wissen ja, dass ungefähr 70% der Patienten mit Corona einen Riechverlust hatten. Die konnten nicht mehr riechen. Und bei der Gelegenheit ist natürlich wie immer im Leben, wenn ihnen eine Funktion fehlt, dann fällt ihnen erst auf, wie wichtig die ist oder war. Also insofern ist auch plötzlich das Riechen wieder weit mehr in den Mittelpunkt gerückt, weil man gemerkt hat, gerade Corona- oder Covid-19-Patienten, dass sie ohne den Geruchssinn wirklich viele, viele Freuden und schöne Momente des Lebens nicht mehr bekommen, nicht mehr genießen können, weil sie eben diese Düfte nicht mehr riechen. Nun, vor allem haben die Covid-Patienten immer geklagt und sagten, ja, das Schlimmste, dass ich nicht mehr riechen kann, sagen sie, ich schmecke nichts mehr. Und da haben sie natürlich einen kleinen Fehler gemacht, denn schmecken, das würden wir ja auch sagen hier wahrscheinlich. Also schmecken ist unser Sinn, der sich nur auf der Zunge abspielt. Also das ist einer beim Menschen der einfachsten, der primitivsten Sinne. Denn auf der Zunge sitzen dann die Sensoren für süß, sauer, salzig, bitter. Und damit ist es aber auch fertig mit dem Schmecken. Das heißt also, wenn Sie nur das schöne Essen hier schmecken würden, da würde nicht viel übrig bleiben. Vielleicht, dass der Salat zu viel Säure hat oder das Essen versalzen ist. Das Wichtigste tatsächlich beim Essen genießen, beim Schmecken, ist die Nase, das Riechen. Und Sie können das auch selber mal ausprobieren heute, wenn Sie was essen, die Nase zuhalten und sich was in den Mund stecken. Sie werden feststellen, Sie haben keine Ahnung, was das ist. Sie können keine Kartoffel von einer Kohlrabi unterscheiden und auch sonst keinerlei Essen erkennen. Was auch dazu kommt, und das will ich Ihnen ganz kurz noch mehr darüber erzählen, das ist dieser Nervus trigeminus. Das ist unser Nerv, der für Warnung und für Gefahren und auch für Schmerzen zuständig ist. Also wenn Sie Zahnschmerzen haben, wenn Sie Gesichtsschmerzen haben, dann reagiert dieser Nervus, dann ist der Verantwortliche. Und den muss man nun, wie immer im Leben spielt die Dosis natürlich die entscheidende Rolle, den muss man nun so ein bisschen kitzeln mit Substanzen, also nicht zu viel, sonst zu zwei, sondern gerade so ein bisschen, dass man dann so ein Gefühl des Prickelns, des Peps eines Essens erlebt. Das heißt, ein Essen ohne trigeminale Reizung ist, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. So ein magenkranken Essen, würde man sagen, die Gewürze reizen den Trigeminus und die Dinge auch. Das heißt, der Trigeminus, der kann eigentlich, oder wenn er gereizt wird, dann reagiert er mit Brennen, Stechen, Beißen. Er ist auch für die Temperatur zuständig in Ihrem Mund, kalt und heiß. Scharf natürlich vor allem, also Senf zum Beispiel stimuliert ihn wunderbar. Im Übrigen auch natürlich adstringierend. Adstringierend ist ein Sinn, den die meisten von Ihnen unter dem Namen nicht kennen, aber Sie kennen die Stimulation durch eine adstringierende. Das ist nämlich, wenn Sie Rotwein trinken und Sie riechen und Sie schmecken einen Barrique-Geschmack. Wie Sie sehen, innerviert versorgt der Trigeminus das gesamte Gesicht, die Augen, die Nase, den Mund, überall gibt es diese freien Nervenendigungen, die diese Erregung machen. Und das ist natürlich auch die Erklärung, wer von Ihnen schon mal eine Peperoni zerkrümmelt hat mit den Fingern und er kommt da mit den Fingern in sein Auge, dann brennt das genauso wie im Mund. Oder wenn Sie der Nase bohren, was Sie ja nicht tun sollten, dann wird es auch in Ihrer Nase brennen. Das heißt, der Trigeminus ist wirklich, den kann man im gesamten Gesicht erkennen und auch reizen. Wir haben nun vor einigen Zeit gesagt, ja, wie kommt es denn oder kann es denn sein, dass dieser Barrique-Geschmack, den wir alle so sehr lieben bei einem schönen Bordeaux, dass der gar nichts mit Riechen zu tun hat, sondern mit dem Trigeminus. Und haben also Patienten ohne Geschmackssinn und ohne Geruchssinn genommen, die also nicht schmecken und nichts riechen konnten. Und konnten also dann testen und konnten sehen, dass tatsächlich diese Patienten weiterhin Barrique wahrnehmen können. Das ist ein trigeminaler Reiz, überraschenderweise. Und die nächste Frage war natürlich, was ist denn das für ein Molekül chemisch, dieses Barrique? Und daraufhin haben wir also einige Flaschen Bordeaux gekauft und haben die mal nicht getrunken, bitte, sondern analysiert, was ist da drin im Barrique, und haben dabei festgestellt, dass es Polyphenole sind. Also dieses Molekül eigentlich haben wir in dem Bordeaux entdeckt, das allein ausreicht, um den Barrique-Empfindung auszulösen. Und seit es das Molekül gibt, wird das natürlich auch chemisch hergestellt. Und seitdem können Sie selber das irgendwo kaufen, einen halben Liter, und können dann Ihren Wein immer nachbarriken, wenn es Ihnen zu wenig ist. Also in Amerika übrigens ist, auch in Europa, ist es erlaubt, dieses Molekül einem Wein hinzuzufügen, weil es das Originalmolekül ist. Und man muss es auch nicht ausweisen. Also es ist immer die Frage, wenn Sie ein Etikett sehen, gerade aus Amerika, steht da drauf, es ist in Barrique ausgebaut, dann muss es natürlich das Original sein. Und wenn nur Barrique-Wein oder mit Barrique draufsteht, dann kann es auch das Molekül allein sein. Also das ist natürlich auch eine angewandte Forschung, würde ich sagen. Ja. Nun lassen Sie mich aber zu dem Hauptthema kommen des heutigen Abends, nämlich der Nase. Und lassen Sie mir ein bisschen erzählen, was eigentlich passiert, wenn Sie einen Duft wahrnehmen, wenn Sie einen Duft riechen in der Nase. Also Düfte sind eine unsichtbare Welt, die uns überall umgibt. Es gibt keinen duftfreien Raum auf dieser Erde. Wo Sie gehen und stehen, ist die Luft angefüllt mit diesen Duftmolekülen. Das sind winzig kleine Partikel, die sozusagen so klein sind, dass sie in der Luft herumschweben können. Und diese chemischen Stoffe, die werden dann mit jedem Atemzug in Ihre Nase aufgenommen. Deswegen gilt natürlich der Satz, solange Sie atmen, riechen Sie. Sie können auch im Gegensatz zum Sehen und Hören das Riechen nicht abstellen, denn dann müssen Sie sozusagen das Atmen aufhören und das wäre auch nicht so gesund. Also insofern hat der Geruchssinn schon eine wichtige Bedeutung von uns und wir sind immer vom ersten bis zum letzten Atemzug riechen wir sozusagen. Und was passiert da, wenn wir mal in unsere Nase reinschauen von außen, dann sehen wir, unsere Nase hat 1, 2, 3 Etagen sozusagen. Und auf der obersten der Etagen, da gibt es nun die sogenannte Riechschleimhaut und Riechzellen. Wir haben etwa 20 Millionen Riechzellen als Mensch, also 10 Millionen auf jeder Nasenseite. Das sind diese gelben Zellen hier und dazwischen liegen diese Zellen, die nennt man Stützzellen hier. Und die sind insofern interessant geworden, weil die Corona-Covid-19-Viren nur an diesen Stützzellen andocken können und die Riechzellen gar nicht eigentlich befallen können. Aber da diese Stützzellen verantwortlich sind für die Ernährung der Riechzellen, auch für den Abfallbeseitigung, die von Riechzellen kommt, ist natürlich klar, dass wenn die kaputt gehen, dann leiden auch die Riechzellen, dann gehen mit der Zeit auch die Riechzellen kaputt. Ganz wichtig, was es im Riechschleimhaut noch gibt, das sind diese Zellen, das sind echte embryonale Stammzellen. Das heißt, ihr Riechsystem erneuert sich etwa alle 4 Wochen. Die kriegen jeden Monat eine neue Nase, sprich alle 20 Millionen Riechzellen werden jeden Monat neu gemacht, lebenslang eigentlich oder fast, wie ich Ihnen später mal zeigen werde. Es hört am Alter langsam auf, wie alles. Und diese Riechzellen, wie gesagt, das sind Sinneszellen, die im Nasenschleim hinein so fingerförmige Fortsätze haben, die nennt man Zilien. Und auf der anderen Seite der Riechzelle geht hier ein feiner Nervenfaden zum Gehirn und informiert das Gehirn über eine Erregung in diese Zelle. Die wichtigsten Komponenten des Riechens, das sind nämlich zum einen die Rezeptoren, das sind Sensoren, die in diesem Zilienmembran, der Zilien liegen und nach außen sozusagen eine Bindestelle für Duftstoffe haben, also so ähnlich wie das Schloss-Schlüssel-Prinzip. Das wären also die Schlösser und der Duft muss der passende Schlüssel sein, um diesen Rezeptor zu aktivieren. Wenn der Rezeptor mit dem passenden Duft aktiviert wird, dann schaltet er in der Zelle eine ganz komplexe Signalverstärkungsmaschinerie an, um am Ende diese Ionenkanäle zu öffnen. Das heißt, das sind kleine Kanälchen, durch die ein Strom in die Zelle fließen kann. Und was man weiß, dass die Aktivierung eines Riechrezeptors ungefähr 1000 solche Kanäle öffnen kann durch diesen Verstärkungsmechanismus. Und das ist auch der Grund, warum Sie natürlich Düfte in so niedrigen Konzentrationen schon in einzelnen Molekülen wahrnehmen können, weil eben in der Zelle so eine Verstärkung abläuft. Nun, diese Riechrezeptoren, die gibt's, wie gesagt, erst seit dem Beginn der 90er Jahre sind die bekannt und jeder Mensch besitzt 350 verschiedene dieser Riechrezeptoren. Und damit decken sie ihre gesamte Geruchswelt ab. Und das zweite Spannende ist, dass jede Riechzelle nur eine Form, einen dieser Typen von Rezeptoren herstellt. Also jede Riechzelle ist ein Spezialist, die eine stellt zum Beispiel nur Rezeptoren her, die durch das Vanillemolekül aktiviert werden können. Die Zelle daneben stellt nur Rezeptoren her, die durch Moschus aktiviert werden können und so weiter. Also jede Zelle ist spezialisiert auf einen bestimmten Duft, Vanille, Veilchen, Moschus und ähnliches. Und den ersten dieser Rezeptoren, Da haben wir 98 den menschlichen Rezeptor in unserem Labor entschlüsselt. Das war der Rezeptor für Maiglöckchen. Und das Problem ist allerdings, dass bis heute erst etwa 30% der Rezeptoren bekannt sind, mit welchem Duft ich sie aktivieren kann. Also von den 300 Rezeptoren kenne ich nur von 100 etwa den aktivierenden Duft. Und ich werde Ihnen im Laufe des Vortrags auch zeigen, warum das so ein großes Problem ist. Wir haben so einen Rezeptor mal modelliert. Das sind alles Aminosäuren, die Punkte hier. Also die Rezeptoren sind eine riesig lange Aminosäurekette, die so zusammengeknüllt hat. Und hier in der Mitte gibt es dann auch eine Bindestelle für das Duftmolekül. Und wir haben da so ein Bananenmolekül in diesem Fall hier rein modelliert. Und das sitzt also in dieser Bindestelle und aktiviert einen Rezeptor und lässt ihn im Übrigen nicht mehr los. Das heißt, es bleibt eigentlich immer da drin. Also was muss die Zelle machen? Sie muss diesen Rezeptor aus der Membran nehmen und kann erst im Inneren der Zelle dann dieses Duftmolekül rauswerfen wieder und den Rezeptor wieder recyceln und nach oben bringen. Also auch etwas sehr Faszinierendes. Nun kommt natürlich die große Frage mit 350 Rezeptoren. Da werden Sie sich stellen und sagen, naja, wie kann ich denn da die Tausenden und Millionen von Düfte unterscheiden? Der Mensch kann tatsächlich einige Millionen Düfte unterscheiden. Er ist also gar kein so ein niedriger Riecher, sondern er ist wirklich, hat eigentlich eine relativ gute Nase und ist, das ist weit unterschätzt. Also wie kann man so viel Düfte mit so wenig, relativ wenig Rezeptoren machen? Und ich habe es jetzt mal mit dem Alphabet verglichen. Sie haben ja im Alphabet 26 Buchstaben oder so und können ganze Bibliotheken schreiben. Indem Sie nämlich aus diesen Buchstaben kleine Wörter machen und das können Sie natürlich beliebig zusammensetzen und damit gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Und genauso ist es beim Riechen. Das heißt, wir haben beim Riechen normalerweise in der Natur Duftmischungen. Wenn Sie ein Parfum kaufen, der Parfümeur hat auch bis zu 100 Düfte zusammengemischt, um diesen Gesamteindruck zu ergeben. Das heißt, wenn Sie so ein Parfum riechen oder wenn Sie eben einen Naturstoff riechen, einen Rosenduft, dann werden Sie nicht einen, sondern viele Typen von diesen 350, vielleicht 100 von den 350 Rezeptoren aktivieren. Und das Spannende ist, dass in unserem Riechhirn, das ist also unser Riechhirn, heißt Bulbus olfactorius, in diesem Riechhirn wurden, als man das zum ersten Mal anschaute, lauter kleine Kugeln gefunden, Glomeruli genannt. Und wissen Sie, wie viele? 350. Genauso viele, wie es Zelltypen gibt, gibt es auch Kugeln in den Glomeruli. Und das Nächste, was man natürlich dann gezeigt hat, ist, dass alle Zellen, zum Beispiel die gelben Vanillezellen, ihre Nervenfortsätze in die gelbe Vanillekugel schicken. Also diese Kugeln sammeln die Information aller Riechzellen des gleichen Typs ein. Wenn Sie also nur Vanillin riechen, dann würden nur die Vanillezellen aktiviert werden und nur die Vanillekugel würde quasi einen Strompulse kriegen. Und jetzt ist natürlich das Spannende, das müssen Sie lernen. Dann sagt Ihnen die Mutter noch, das ist Vanille. Und dann haben Sie vielleicht noch ein schönes Gefühl. Also dann wissen Sie, das müssen Sie ja wieder erinnern, wenn ich diese eine Kugel aktiviere, dann ist es eben Vanille. Aber normalerweise, wie gesagt, zum Beispiel zwei Weine habe ich ihm gegeben, beispielsweise gegeben einen Traminer und einen Veltliner Duft. Und diese beiden Weine haben natürlich auch unterschiedliche Zusammensetzungen, weil die Trauben eben andere Duftstoffe enthalten. Und ich habe jetzt natürlich nur ein paar hingemacht. In Wirklichkeit sind es wahrscheinlich 10-mal so viele Kugeln, was so ein Traminer aktiviert. Und Sie sehen, das wäre das Traminer-Muster. Und das wäre das Veltliner-Muster. Die haben die Ina-Kugeln, sind sozusagen gemeinsam. Das sind die Kugeln, woran Sie einen Wein erkennen überhaupt oder so etwas. Aber die einzelnen Sorten, die sind dann so extra mit Kombinationen. Und das müssen Sie so lange üben, trinken am besten, Veltliner, Traminer, bis Sie diese Kugelkombination abgespeichert und unterscheiden können. Und dann können Sie als Weinkenner eben die beiden Weine unterscheiden. Das heißt, wenn wir so einen Duft jetzt in die Nase verfolgen, dann wird er durch die Atmung in die oberste Etage transportiert. Dort gibt es diese Riechsinneszellen, das Duftmolekül sucht sich sozusagen die passende Sinneszelle, wo dieses Schloss-Schlüssel-Prinzip dann funktioniert. Und dann wird ein Nervenimpuls durch diese dünnen Nervenfasern in das Riechhirn. Das ist dieser Bulbus, den wir gerade angeschaut haben, wo diese Kugeln drin sind. Und von dort, und das ist nun ganz wichtig, gehen zwei dicke Kabelstränge. Zum einen diesen Teil des Gehirns, das ist das Gedächtniszentrum, der Hippocampus. Und in diesen Teil des Gehirns, das ist das limbische System, Das ist das Zentrum der Emotionen und Gefühle. Das heißt, wenn Sie einen Duft riechen, wird erstens mal dieses Muster da im Bulbus erzeugt. Das wird dann in das Gedächtniszentrum geleitet. Dort müssen Sie es abspeichern und lernen. Und gleichzeitig wird aber auch die Emotion und das Gefühl, das Sie in dem Moment haben, mit dem Duft zusammen abgespeichert. Und wenn Sie den Duft wieder riechen, und das kann Jahre später sein, dann schnürt das Paket, das Gehirn dieses Paket wieder auf und Sie riechen A, den Duft, B, sehen Sie die Bilder vielleicht, die Sie da wahrgenommen haben in dem Moment, als Sie beim letzten Mal gerochen haben, und vor allem Sie lösen diese Empfindungen und Gefühle aus, die Sie hatten. Sodass also jeder Duft bei jedem Menschen natürlich andere Empfindungen auslöst, andere Bewertungen erfährt, weil natürlich jeder Mensch den Duft irgendwie anders abgespeichert hat. Vielleicht ist auch sehr wichtig zu erwähnen, dass das Riechen bereits im Mutterleib beginnt. Es ist der erste Sinn. Bevor wir sehen und hören können, können wir riechen. Und dass die Embryonen in der 24., 26. Schwangerschaftswoche, die haben schon ein perfekt ausgestattetes Riechsystem. Die können also schon riechen, die speichern das auch im Gehirn schon ab, die Embryonen, und lernen sozusagen schon Düfte im Mutterleib. Wobei sie eben die Düfte von der Mutter bekommen, das heißt Düfte, die die Mutter mit der Nahrung aufnimmt zum Beispiel, oder die Düfte, die die Mutter intensiv riecht, oder ihr Parfum und Ähnliches, die werden vom Embryo schon gerochen und werden schon abgespeichert. Und wenn wir auf die Welt kommen, haben wir also zum einen schon eine gewisse Duftinformation, Duftgedächtnis und gleichzeitig auch schon programmiert das sozusagen das Gefühl und die Emotion dazu. Also wenn die Mutter einen Duft in einer ganz schrecklichen Situation, wo sie völlig kaputt oder am Ende ist, riecht, dann wird das natürlich auch vom Embryo als unangenehmer Duft, als gefährlicher Duft erkannt. Und andersrum, Vanille zum Beispiel ist ein Duft, der sehr viel auch in der Muttermilch vorkommt, der wird auch zum Embryo gebracht, und das ist der Grund, warum wir alle so gerne Vanille mögen. Das haben wir schon im Mutterleib gelernt sozusagen. Das heißt, Düfte, die wir riechen, werden immer mit Emotionen verbunden, und diese Emotionen bringen natürlich auch eine Bewertung der Düfte, ob ich den Duft mag oder nicht mag. Und diese Bewertung ist nicht genetisch festgelegt, da gibt es keine allgemeine, die bei jedem Menschen gleich ist, sondern die Bewertung wird durch den Kulturkreis, persönliche Erfahrung und natürlich die Erziehung bestimmt. Also dass Sie zum Beispiel Schweißgeruch nicht so besonders positiv bewerten, das liegt nur an Ihrer Mutter. Die hat Ihnen nämlich gesagt, junge Mädel, du schweißelst, du stinkst, pfui Teufel, wasch dich mal. Wenn die Ihnen gesagt hätte, du riechst ja heute wieder himmlisch nach deinem Schweiß, hätten Sie alle eine völlig andere Einstellung. Das heißt, die Erziehung spielt eine große Rolle, der Kulturkreis auch. Hier in Baden-Württemberg hat man eben bestimmte Essensvorlieben. Wenn Sie nach Asien gehen, die haben ganz andere. Also auch der Kulturkreis und natürlich die persönliche Erfahrung jedes Einzelnen, in welcher Situation Sie den Duft kennengelernt haben, den werden Sie auch zum Teil lebenslang erhalten. Denn das Spannende ist, dass diese Dufterinnerungen in unserem Gedächtnis die stabilsten sind, die wir überhaupt haben. Damit können wir am längsten zurückgehen in unserem Leben, zurück in die Kindheit. Und wenn Sie jetzt ich war erst vor kurzem in meiner alten Schule wieder hier in Bayern, in Illertissen, und das Klassenzimmer von damals ist jetzt das Standesamt. Und als ich da reinkam, da roch es noch genauso nach Bonawachs wie damals vor 60 Jahren. Und sofort ist in meinem Kopf sind wieder die Bilder mit den Pulten und den Schülern entstanden. Also es ist faszinierend, wie Düfte uns zurückführen können in die frühe Kindheit. Und wie viel diese persönliche Erfahrung eine Rolle spielt. Also vielleicht noch, weil wir hier bei Mercedes sind, auch natürlich, wir wissen, dass auch Schwangere schon im Auto sitzen und fahren natürlich. Und dass bei der Gelegenheit der Autoduft sozusagen auch schon von Ihnen aufgenommen wird. Und ich sage immer, also wer sozusagen als Embryo in einem Mercedes-Duft aufwächst, der wird später keinen billigen Opel-Duft haben wollen im Auto. Also Sie haben da schon die Prägung. Und ein Duft, der relativ von den meisten positiv bewertet wird, weil er eben auch mit der Kindheit zu tun hat, ist der Apfelkuchen. Der Apfelduft von einem frisch gebackenen Apfelkuchen, den hat die Oma vielleicht gebacken. Und wenn wir den riechen, der ist eben dann mit Kindheit, mit Glückseligkeit in der Jugend verbunden, wenn man eine schöne Jugend hatte bei der Oma. Und deswegen wird der Apfelduft immer oder von vielen Menschen positiv bewertet und zeugt so eine heile Welt. Das geht so weit, dass ein berühmter Rat der Makler ist, wenn sie eine alte Wohnung oder ein altes Haus, wo es so ein bisschen Moder drin, verkaufen wollen, dann backen sie einen Apfelkuchen vorher in dieser Wohnung. Sie kriegen bis zu, statistisch nachgewiesen, 25% mehr Geld dafür. Ein anderer Duft, den sie natürlich, wo sie auch sehen, dass Düfte sehr subjektiv sind, dass jeder Mensch eine eigene Duftbewertung hat, ist der Heimatduft, der von vielen Menschen natürlich auch sehr positiv bewertet wird, wo sie aufgewachsen sind. Das ist eben ihr Platz, wo sie auch zu Hause sind. Und ich bin zum Beispiel in Bayern aufgewachsen. Mein Nachbar hatte einen Misthaufen. Und ich muss sagen, der Duft nach Mist ist für mich eher Heimatduft und von mir positiv. Wogegen ich eben den Duft nach Meer zum Beispiel, wenn jemand oben im Norden aufgewachsen ist, den finde ich eher wie so Algen und stinkende Fische. Aber das ist natürlich für die Nordlichter der Heimatduft, der wunderbare. Also Sie sehen, es gibt auch noch in Afrika, gibt es einen Stamm, der eben sehr viel Rinder züchtet. Und da ist es so, dass der Duft nach Rindern und Mist damit der beliebteste Duft ist, weil die wissen, wer arg nach Mist stinkt, der hat auch viel Rinder und viel Geld. Ja. Also das können Sie alles verknüpfen. Und drum vielleicht noch ein Rat an Sie oder eine Empfehlung. Das heißt, Düfte werden konditioniert. Sie sind nicht genetisch festgelegt, sondern Sie lernen Düfte. Und Alan Hirsch hat gesagt, wenn das so ist, dann macht er mal ein Experiment. Und er nahm also zuerst 30 junge Mädchen, die alle schlank und jung waren, und hat die beduftet. Mit einem ganz bestimmten Duft, das ist eine florale Note. Und dann hat er 20 Männer genommen, die mussten an diesen Mädchen riechen. Und als nächstes hat er dann dieselbe Zahl, 30 füllige Frauen beduftet. Und hat wieder die Männer riechen lassen. Und was dabei rauskam, ist, die Männer hatten in ihrem Kopf diesen Duft mit jung und schlank abgespeichert und plötzlich wurden die fülligen Frauen gleich 6 Kilo leichter geschätzt, als sie wirklich waren. Und dasselbe hat er nochmal auch mit dem Alter gemacht. Er hat also junge Mädchen genommen, die beduftet, die Männer riechen lassen, dann wieder ältere Damen beduftet und wieder hat sie herausgestellt, die Männer haben im Kopf noch dieses Jung und deswegen werden auch Frauen mit diesem Duft, in dem Fall war es ein Pampelmusenduft, 6 Jahre jünger geschätzt, als sie waren. Sie sehen, so einfach geht es, jünger zu werden. Ja. Auch die 6 Kilo leichter wird die Waage so einfach nicht anzeigen. Ja. Das bedeutet aber, dass wir also durch Düfte konditioniert werden. Und was Sie alle wissen ist, wenn man eine Zeit lang in einem Duftwolke sitzt, dann riecht man sie nicht mehr. Man adaptiert. Wenn Sie in die Parfümerie gehen, dann probieren Sie 2, 3 Parfums und dann riechen Sie es gar nicht mehr. Und wir haben uns überlegt, oder auch erforscht vor vielen Jahren, was ist denn die Ursache? Was wir gefunden haben, war, dass diese Kanäle, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, und die Rezeptoren nach einer gewissen Zeit einfach abschalten. Das heißt, sie reagieren nicht mehr auf die Düfte und schützen damit das Gehirn natürlich auch vor Überreizung. Denn wenn immer der gleiche Duft da ist, dann sagt das Gehirn, lass mal, ich weiß eh schon, dass der da ist, erzähl mir es nicht bei jedem Atemzug wieder. Also nach ein paar Minuten hört das auf. Und das ist bei anderen Dingen auch, wenn Sie jetzt einen Hut aufsetzen, dann merken Sie es nach ein paar Minuten auch nicht mehr. Das heißt, alle diese Sinne kann man eigentlich daran gewöhnen, wenn man ständig den gleichen Reiz gibt. Und dasselbe Problem haben die Hunde. Also was Sie tun können, vielleicht, um das vorweg zu sagen, wenn Sie jetzt in einen Raum kommen und es stinkt recht, dann sagen Sie, ach, bei euch stinkt es ganz schön. Dann sind Sie 10 Minuten drin, riechen Sie es nicht mehr. Was Sie tun können, ist raus in die frische Luft gehen, wieder zurückkommen, riechen Sie es wieder. Und das Problem hat auch der Hund, die Adaptation. Hier ist der Hund, der ist schon da runtergelaufen und hier ist der Fasan. Also der Hund läuft hier runter und will diesen Fasan erwischen. Wenn der ständig in der Duftspur des Fasans läuft, dann adaptiert er und riecht ihn nicht mehr. Das ist übel. Was macht er? Er läuft zickzack. Er läuft hier raus, holt eine Prise frische Luft und kommt wieder zurück. Also das ist einer der Gründe, warum Hunde eben zickzack laufen, um eben, wenn sie ein Tier jagen, um diese Adaptation zu umgehen. Und dasselbe können Sie übrigens auch mit Ihrem Mann mal machen, wenn Sie zu Hause einen Garten haben. Legen Sie eine Schokoladenspur oder irgendeine andere, was er gerne mag, und dann muss er mit der Nase am Boden dieser Spur folgen. Und auch da werden Sie sehen, dass der Mann immer eher zickzack läuft. Schauen Sie mal, es geht er wieder rüber, sonst kriegt er diese Spur hier nicht. Also ist vielleicht zu kalt im Moment für diese Spiele. Natürlich Sie haben ja jetzt viel gehört, was, wie Düfte uns beeinflussen können, ist natürlich die Industrie und die Wirtschaft auch daran interessiert, Marketing sie zu verführen, sozusagen mit Düften. Und das sind ein paar Beispiele für Duftverführungen, die man überall kennt heutzutage. Das Kaufverhalten wird natürlich zum Beispiel durch den Embryonalduft bestimmt. Kann auch sein, dass man einen Mercedes kauft, weil man den Duft so vertraut findet. In der Regel weiß man nicht mal, warum man einen bestimmten Gegenstand kauft. Und an den Duft denkt man am wenigsten. Sie wirken auf Kaufentscheidungen natürlich. Neuwagenduft ist auch sowas Berühmtes. Das heißt, so ein neues Auto, wenn man da die Tür aufmacht, dann hat es einen ganz bestimmten Geruch, der ehrlich gesagt, Entschuldigung, wenn ich das sage, eher nicht so dolle ist. So nach ja, Kleber, Plastikteilen und Ähnlichem. Aber wenn Sie jetzt 2 Jahre auf das Auto gespart haben und das kommt dann und Sie machen die Tür auf, dann sind Sie so in emotionalen, positiv, glücklichen Zustand, dass Sie diesen Neuwagenduft sofort damit verbinden. Und damit ist der Neuwagenduft für Sie etwas ganz Tolles. Und man weiß auch, dass wenn man ein altes Auto verkaufen will, dann sprüht man am besten Neuwagenduft rein, dann kriegt man auch deutlich mehr dafür. Man kann natürlich auch Kunden anlocken. Das kennen Sie alles, Brotduft, das lieben Sie, so ein frisch gebackenes Brot. Also der Supermarkt hat dann irgendwo weiter hinten so eine kleine Bäckerei, wo er einen Ofen hat, wo Brotduft entsteht, damit Sie eben da angelockt werden und hingehen. Es gibt auch Kaffeeduft bis hin zur Duft von Wäsche. Also es gibt ja bestimmte T-Shirts und anderes, die schon beduftet werden. Aber Abercrombie & Fitch zum Beispiel, die beduften ihre ganze Wäsche. Und wer also mit diesem Duft rumläuft, der sagt, ich habe was Tolles. Du brauchst ja, siehst nicht nur, sondern riechst auch, ja. Das gibt's bei uns inzwischen auch. Also das sind, und dann gibt's natürlich die Kundenbindung. Wenn man so einen Duft wahrnimmt, ich nehme jetzt zum Beispiel den Kirchenduft. Ich bin also im katholischen Bayern aufgewachsen mit Weihrauch. Weihrauch war für mich sozusagen der Duft der Kirche und auch des Wohlfühlens in der Kirche. Und wenn man also richtig weihräuchert, dann riecht oder stinkt die ganze Kleidung danach. Jetzt, wenn Sie rausgehen aus der Kirche, dokumentieren Sie, ich bin Christ, ich rieche nach Weihrauch, hier, ich war in der Kirche. Und gleichzeitig haben Sie natürlich immer, wenn Sie wieder in die Kirche kommen und den Weihrauch wieder riechen, diese ganzen positiven Empfindungen. Also die Kirche bindet einen durch den Weihrauch auch so ein bisschen an sich. Aber sowas machen natürlich Firmen auch heutzutage. Dann nämlich nur ganz kurz jetzt mal etwas von den klassischen Düften zu denen kommen, die ich schon erwähnt habe, nämlich Schweißgeruch. Ich habe Ihnen schon gesagt, es ist schade, dass die Mutter Ihnen gelehrt hat, dass Schweiß stinkt. Denn wir produzieren den Schweiß nicht nur, um uns abzukühlen, sondern auch, um den Mitmenschen Informationen über uns zu geben. Das heißt, so ein Schweiß des Menschen, wo ich riechen würde, die Nase reinstecken, können Sie jetzt, glaube ich, nicht vorstellen im Moment. Ich weiß auch nicht, ob Ihre Nase inzwischen schon Ihre Nachbarn alle gerochen hat. Dieser Schweißgeruch, der besteht zum einen aus den Molekülen, die so schweißig, ranzig, fettig riechen. Das sind Buttersäuren, Capronsäuren, also sind kurzkettige Fettsäuren, die diesen Schweißgeruch bei jedem gleich ausmachen. Der kommt übrigens nicht, diese Moleküle, von einem selber, sondern von den Bakterien auf unserer Oberfläche. Die produzieren diese Moleküle, diese Schweißmoleküle. Das heißt, ein ganz frischer Schweiß stinkt überhaupt nicht nach Schweiß oder riecht nicht nach Schweiß. Was aber noch drin ist im Schweiß, und das ist natürlich etwas, was sehr faszinierend ist, Sie werden es nicht glauben, aber Sie sind selber ein großartiger Parfümeur, der ein Parfum herstellt, das nur Sie alleine besitzen. Nämlich diesen Individualgeruch. Das heißt, jeder Mensch riecht anders, darum können Sie Ihren Hund natürlich ohne weiteres erziehen, dass er jeden von Ihnen am Geruch unterscheiden kann. Und jeder Mensch hat seinen eigenen persönlichen Körpergeruch, der besteht aus ganz komplexer Mischung, und dieser Geruch wird von ihren Genen gemacht. Das heißt, 2 Menschen, die gleichen Gene haben, eineiige Zwillinge zum Beispiel, die riechen auch gleich. Aber normalerweise haben wir ja genetische Unterschiede. Und je unterschiedlicher die Gene sind, desto unterschiedlicher ist auch dieser Individualgeruch. Und das ja gleich, wie ich Ihnen zeigen werde, eine ziemliche Bedeutung. Und vielleicht sind auch noch ein paar Pheromone drin, also Duftstoffe, mit denen ich direkt dem Mitmenschen etwas mitteilen will. Nun, dieser Individualgeruch, den hat schon die DDR früher erkannt, dass Menschen das haben und haben, und das wäre also in den Stasi-Bunker nach Leipzig geht, auch in Berlin gibt es ein Museum, da stehen über 10.000 solche Gläser, Vakuum verpackt, da sind so Tücher drin und da ist jeweils der Schweiß eines früheren DDR-Bürgers abgespeichert. Und das ist ja schon viele Jahrzehnte her. Wenn Sie heute noch die Gläser aufmachen, können Sie einen Hund noch tatsächlich dieses Glas zeigen und dann erkennt er diesen Menschen heute noch. Also so stabil sind diese Düfte. Und die DDR hat es natürlich gemacht, um auch Hunde zum Beispiel, wenn irgendein unliebsamer Mensch in einer Menschenmasse war, den man nicht finden konnte, dann hat man einen Hund da reingeschickt, der diesen Duft hatte und deswegen oder diesen Duft in der Nase erkannte und den Menschen gefunden hat. Sie können natürlich vielleicht in Zukunft auch Erinnerungen nicht nur mit Bildern festhalten, sondern Sie könnten jetzt auch den Duft Ihrer Oma zum Beispiel jetzt in einem Glas festhalten und das, wenn Sie später an Ihre Oma mal mit Bildern anschauen, dann können Sie auch Ihren Geruch wahrnehmen. Es gibt sogar in Amerika schon eine Firma, die das anbietet. Ja, jetzt ist die Frage, warum haben wir denn jeder einen anderen Geruch? Nun, festgestellt oder gefunden hat das Professor Wedekind an Mäusen. Er hat nämlich festgestellt, dass wenn er eine Mäusefrau 10 Männer anbietet, diese Mäusefrau nimmt immer den gleichen Mann. Und das hat nichts mit Aussehen zu tun oder sonst was, sondern allein mit seinem Geruch. Und genauso ist es bei uns Menschen auch. Das heißt auch, wir, die Frauen zumindest, die Frauen, die suchen sich ihren Mann auch nach dem Duft aus. Das heißt, die Frau oder die Natur, die Biologie möchte eigentlich eine möglichst große Gendurchmischung erreichen. Also Inzucht ist immer schlecht. Ähnliche Gene, wenn zusammenkommen, ist schlecht, weil dann setzen sie auch negative Eigenschaften immer für die Kinder weiter durch. Und deswegen versucht die Natur, die Gene möglichst stark zu mischen, also jemanden zu finden, der möglichst andere Gene hat als die Frau selber. Und das ist tatsächlich, haben also auch Wedekind und andere Leute später Menschen nachgewiesen, wenn ich Frauen Männer riechen lasse, dann würden sie auch den wählen, der den unterschiedlichsten Körpergeruch von ihnen hat. Also das spielt eine ganz große Rolle, denn damit können sie eben dann auch große Gendurchmischung erreichen und die Kinder sind relativ gesund und haben weniger so vererbbare Erkrankungen. Also der ist wirklich wichtig, dieser Individualgeruch für unsere Partnerwahl. Und das Letzte, was natürlich im Schweiß war, das waren die Pheromone. Die kennen wir vor allem aus dem Tierreich, also von Hunden. Das heißt, das sind Düfte, die Tiere abgeben, weil die haben ja keine Sprache. Deswegen kommunizieren sie chemisch. Und die geben die Düfte ab und sagen dem anderen aufgrund des Duftes einiges über sich aus. Also wenn so ein Hund hier markiert, einen Baum markiert, dann hat er mit dieser Markierung, wie wenn er einen Zettel hinheften würde, auf dem draufsteht, ich, der Pfiffi, bin 6 Jahre alt, ich bin läufig und, ja, das Weibchen wahrscheinlich nicht, aber ich bin, glaube ich, befruchtungsfähig und vielleicht noch, ich bin um 13.17 Uhr hier gewesen. Es ist tatsächlich so, dass in diesem Duft auch die Uhrzeit gespeichert ist und das sind nämlich Duftmischungen, die innerhalb von 10 Minuten verfallen wie im Parfum auch. Wenn Sie ein Parfum auftragen, riecht es am Anfang ganz anders als in der Mitte und später. Und genauso ist es bei dem Duft der Hunde. Das heißt, die Hunde können damit genau sagen, dem anderen, wann sie da waren. Und wenn der nächste Hund kommt, dann kann er riechen und sagt, oh, ist schon eine halbe Stunde her, lohnt sich nicht mehr, dem nachzulaufen. Ja. Und wie sieht es denn nun bei Menschen aus? Also Hunde, Katzen, Mäuse haben über 150 solche Pheromonwörter. Pheromone, mit denen sie Informationen weitergeben. Wobei eben Pheromone nicht immer, wir verbinden sie mit Sexualität, aber Tiere kommunizieren über alles Mögliche mit diesen Pheromonen. Die sagen dem anderen Tier, ich habe Angst, oder ich bin der Boss, oder ich bin läufig, oder, also die haben ganz viele, das ist mein Revier, also Tiere haben ganz viele von diesen Pheromonen und viele Funktionen, und was ist bei Menschen noch? Das Problem ist, wir haben nur noch 5 von diesen Rezeptoren, die Tiere haben. Und das sind die einzigen 5, mit denen wir Pheromone noch wahrnehmen können, weil man braucht natürlich, um einen Pheromonduft wahrzunehmen, auch einen Pheromonsensor, der in das Schloss passt sozusagen. Und was wir denken oder was wir wissen ist, dass bei Menschen auch es einen Angstpheromon gibt. Das heißt, man kann zeigen, dass Angstschweiß, wenn ich so Bungee-Springer den Schweiß nehme und lasse die anderen Menschen riechen, dann reagieren die gleich drauf, denn das ist ja ein wichtiger Aspekt bei den Pheromonen. Also A, sind sie sehr speziesabhängig. Das Angstpheromon des Menschen, das ist ein ganz anderes als bei Rehen oder selbst der Goldfisch hat ein Angstpheromon. Das sind wieder andere Moleküle. Also jede Spezies hat ihre eigenen Sprache, ihre eigenen Pheromone. Und also die Menschen würden mit diesem Duft dem anderen die Information geben, ich habe Angst. Und bei den Pheromonen ist es nun anders wie bei den Riechstoffen, die wir vorher hatten. Die Pheromonreaktion ist genetisch festgelegt. Also wenn ein Hund eine Rüde, das Pheromon einer läufigen Hündin riecht, dann muss der dahin rennen zu der. Er wird sozusagen genetisch durch seinen Körper gezwungen, dahin zu rennen. Und wenn sie ihm eine Weißwurst geben, dann rennt er trotzdem hin. Und bei uns ist es natürlich nicht so ausgeprägt, aber Angstpheromone lösen auch bei allen Menschen die gleiche Reaktion aus. Vor allem interessanterweise Empathie auch, Aufmerksamkeit, weil ich habe eine Gefahr vielleicht und eben ein bisschen Angst. Wir glauben auch, dass wir Attraktivität, ja, wir da eine Pheromone haben, das würden wir wünschen. Niemand hat es bisher gefunden. Und die Mutterbrust, wissen wir auch, gibt einen Duft ab, den die Neugeborenen riechen können. Und sie orientieren sich nach diesem Duft und finden auf diese Weise die Mutterbrust. Das ist auch ein Pheromon. Das heißt, wenn Sie Ihrem Neugeborenen so Stilleinlagen vor die Nase halten, und da fängt er an zu saugen, ja. Weil er denkt, hier ist was zu holen, ja. Also, wir haben nun erst vor einigen Jahren, 2015, schon ein paar Jahre her, haben wir den ersten dieser Menschen, dieser 5 Rezeptoren des Menschen entschlüsselt und einen Duft gefunden dafür. Und dieser Duft heißt Hedion. Und was wir zeigen konnten, dass wir mit diesem Hedion einen dieser menschlichen Riechrezeptoren aktivieren kann. Und jetzt war natürlich die Frage, was macht der Duft mit uns? Und daraufhin sind wir zu Ökonomen gegangen und haben gesagt, testet doch mal, ob ihr irgendwas findet, wenn ihr den Duft aufsprüht, den Menschen, was bei den anderen Mitmenschen da passiert. Und was wir gefunden haben oder was die Ökonomen gefunden haben, ist, dass dieser Duft bei allen Menschen die gleichen Gehirnareale aktiviert. Vor allem bei den Frauen die hormonregulatorischen, und zwar 10-mal stärker als bei den Männern. Und was er tut, ist, er erhöht signifikant das Vertrauen zwischen Menschen. Es gibt ja so einen berühmten Spruch, so wie du mir, so ich dir. Das heißt, wenn ein Mensch mir was gibt, oder wenn ich einem Menschen was gebe, vielleicht soll man es andersrum sagen, dann vertraue ich darauf, dass wenn ich mal Not habe, dass der mir was zurückgibt. Das ist dieser Duft. Und was sie gefunden haben, die Ökonomen, ist, dass wenn der Duft im Raum ist oder bei der Person, dass diese Vertrauen fast ein Faktor 10 größer wird, auch das Negative. Also wenn mich einer was antut, dann kann er auch darauf vertrauen, dass er von mir wieder zurückkriegt, wenn ich mal die Gelegenheit habe. Und das wird alles hormongesteuert oder durch diesen Duft gesteuert. Und wir glauben, dass dieser Duft ganz wichtig ist für die Mutter-Kind-Beziehung. Und Mutter-Kind-Vertrauen, das wird durch einen Duft bei uns reguliert. So wichtig ist das. Also so viel zu den Pheromonen. Und jetzt im zweiten Teil will ich Ihnen etwas mehr erzählen von dem, was wir natürlich auch forschen und was natürlich Düfte alles mit Ihnen anstellen können. Wir haben, als wir so vor 20, 25 Jahren mit der Riechforschung richtig angefangen haben, da haben wir auch die Aromatherapie natürlich überlegt. Und es gibt da immer wieder Düfte, von denen man gesehen hat, die wirken eigentlich bei jedem Menschen gleich. Und das hat uns gewundert, denn eigentlich müsste, wenn sie über die Nase laufen, diese Düfte bei jedem Menschen unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Aber man kann tatsächlich mit Düften, mit bestimmten Düften immer die gleiche Reaktion auslösen. Darum haben wir also Menschen gesucht, die ja nicht die Nase zuknoten konnten, sondern die keinen Geruchssinn mehr haben. Wir haben also geruchsblinde Menschen genommen. Damals war es relativ schwierig, weil so viel gab es da auch nicht. Heutzutage mit Corona wäre es einfacher, die zu finden. Und haben nun diese geruchsblinden Menschen geschaut, was sie machen. Also das ist übrigens ein Bild, wo Ihnen zeigt, dass von den Geruchsblindheit die Hauptursache, neben Corona heutzutage, ist eben das Alter. Das heißt, mit dem Alter nimmt Ihr Riechsystem ab, Ihr Geruchsvermögen. Und zum Beispiel, wenn Sie über 75 sind, dann sind schon ein Drittel aller Menschen eigentlich geruchsblind. Die merken es nur nicht so. Weil wenn sie sagen vielleicht ihrer Frau, ach, du kochst nicht mehr so gut wie früher, was ist denn da los? Die kocht noch genauso gut, nur er riecht nicht mehr so gut wie früher. Und wir haben leider keine Hilfe dafür. Sie haben ja eine Brille, wenn sie schlecht sehen, ein Hörgerät, wenn sie schlecht hören, aber es gibt nichts, wenn sie schlecht riechen. Das Einzige, was sie tun können, und das hat eben auch ein Kollege von mir, Thomas Hummel, gezeigt, sie können durch Üben ihren Geruchssinn verbessern. Je mehr sie riechen üben, umso länger riechen sie auch im Alter. Also sie sollten eigentlich statt 10 Minuten Kreuzworträtsel, sollten sie lieber 10 Minuten Riechübungen am Tag machen. Dann würden sie ihren Geruchssinn üben. Sie können das mit Wein trainieren, natürlich, aber sie können auch Obst nehmen oder so etwas, Gemüse, was immer sie wollen. Also geruchsblinde Menschen, bei denen kann man trotzdem Duftwirkungen auslösen. Und dann haben wir eben die entscheidende Entdeckung gemacht, dass diese Duftrezeptoren aus der Nase sich über den ganzen Körper verteilt haben. Die gibt es überall. Die gibt es nicht nur in der Riechzelle der Nase, sondern auch in ihrer Haut, in ihrer Leber, in ihrer Niere, in ihrer Lunge. Überall gibt es diese Duftrezeptoren. Zwar nicht die 350 wie in der Nase, also nicht alle, aber so zwischen 5 und 20 von den Duftrezeptoren oder 30 kommen in solchen Körperzellen vor. Das hat dann nun nichts mehr mit Riechen zu tun. Das heißt, die Frage war natürlich, wie kommt man denn jetzt dann, wie kommen die überhaupt an den Duft? Bei der Haut ist er relativ einfach. Bei der Haut gibt es also auch Riechrezeptoren. Und bei der Haut weiß man natürlich, wenn Sie jetzt eine Orange schälen, bekommen Sie einen Orangenduft auf die Haut, dann riechen Ihre Finger nach Orange. Oder wenn Sie ein Parfum aufsprühen, ich würde nie ein Parfum auf die Haut auftragen, weil Sie dort alle die Duftrezeptoren, die da sind, aktivieren. Ja. Parfums sollte man eigentlich auf die Kleidung und auf die Haare sprühen, aber nicht direkt auf die Haut. Aber die anderen Organe, die anderen Sinnesorgane, wie Sie sehen, die tragen auch alle Duftrezeptoren. Und von den 16, die hier stehen, die haben wir alle untersucht. Und von denen kennen wir zumindest von ein oder zwei der Duftrezeptoren, obwohl sie ja 20 haben, kennen wir, was die machen da. Und wer also Spaß hat, kann natürlich auf der Homepage bei mir nachschauen für diese 16. Ich kann Ihnen nur so ein paar Beispiele geben jetzt. Die Frage war natürlich, wie kommen denn diese Düfte überhaupt an diese Rezeptoren in der Leber oder in der Lunge oder im Herzen oder irgendwas? Und dabei haben wir gelernt, auch durch Zusammenarbeit mit einer Wiener Universität, Professor Buchbauer, dass Düfte tatsächlich durch die Haut, die Atmung und durch das Essen direkt in ihr Blut übergehen. Also wenn Sie einen Duft einreiben hier auf der Hand, dann können Sie ihn 10 Minuten später in hoher Konzentration in Ihrem Blut nachweisen. Sie können mal versuchen, heute Abend eine Knoblauchzehe unten an der Fußsohle einzureiben, und Sie werden feststellen, innerhalb von 10, 15 Minuten stinkt es in Ihrer Nase nach Knoblauch. So lange braucht er, bis es da hochkommt. Also Ihre Blut ist voll von den Düften, die Sie eben über die Atmung auch, durch Inhalation oder die Sie natürlich essen. Sie können ja auch Düfte essen, wie zum Beispiel irgendeine Nelke oder ein Gewürz, ein Kümmel. Das ist ja ein Duftpaket. Und wenn Sie das essen, kommen die Düfte natürlich in Ihren Darm. Und also auf diese Weise kann man nun zeigen, dass Düfte in unseren ganzen Körper kommen und mit dem Blut herumgetragen werden durch den Körper bis hinauf in ihr Gehirn. Die ersten, die wir damals nachgewiesen haben, als wir das gesagt haben, da gibt es Duftrezeptoren außerhalb der Nase, gab es also bei den Kollegen Aufschrei, nie im Leben, das geht doch gar nicht, die gibt es nur da oben, weil die Nobelpreisträger, die Riechrezeptoren entdeckt haben, die haben nämlich geschrieben, die Düfte gibt es exclusively expressed in the olfactory bacillus, also exklusiv nur in der Riechschleimhaut. Auch Nobelpreisträger können sich irren, wie man sieht. Also wir haben deswegen die ersten dieser Duftrezeptoren in Spermien gefunden, außerhalb der Nase. Dann haben wir gesagt, wenn wir den aktivieren, was passiert denn da? Wir konnten zeigen, dass tatsächlich, wenn wir also diesen Duft, Bourgognal heißt dieser Duft, das ist so ein synthetischer, wohlriechender Blütenduft, wenn wir den Spermien anbieten, dann schwimmen die alle schnurstracks auf diese Duftquelle zu. Das heißt, sie werden von dem Duft angelockt, angezogen. Und das hat ja auch Sinn. Wir haben dann viele der Düfte, also Spermien haben mit die meisten Duftrezeptoren, bis zu 50 dieser Duftrezeptoren, und wir haben einige 15 verschiedenen von diesen Düften, um die Spermienrezeptoren zu aktivieren, auch im Vaginalsekret gefunden. Das heißt, die Spermien, ist ja klar, die kommen also in den Körper und müssen dann einen langen Weg bis zur Eizelle schwimmen. Die sehen nichts und hören nichts, also schwimmen sie ihrer Nase nach. Das heißt, es ist ja der Duft, der von Eizellen abgegeben wird, der die Spermien praktisch zu ihnen führt. Das waren die ersten. Und inzwischen haben wir natürlich, wie gesagt, viele Organe angeschaut. Ich will Ihnen ein paar Beispiele geben vom Gehirn zum Beispiel. Also auch im Gehirn gibt es solche Duftrezeptoren. Und was wir gefunden haben, war, dass es Düfte gibt, von denen wir wussten vorher durch die Aromatherapie, dass die schlaffördernd wirken, beruhigend wirken. Also zum Beispiel Lavendel. Das gab schon seit Hunderten von Jahren, dass Lavendel schlaffördernd ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren mal, ob es eben so ein Lavendelduft auch im Gehirn, welche Effekte er macht über das Blut. Und die Leute mussten also dann Lavendel einreiben oder Lavendel inhalieren oder Lavendel essen. Das können sie ja auch. Schmeckt gar nicht so schlecht. Ja. Es gibt da ein Präparat, heißt Lasea. Das ist nichts anderes als ein konzentriertes Lavendelöl, das essen sie und im Darm geht es dann auf und geht vom Darm ins Blut und kommt dann bis in ihr Gehirn. Und wir konnten zeigen, dass tatsächlich im Gehirn dann diese Düfte, also von Lavendel, Linalol, Linalylacetat heißen die zum Beispiel, die aktivieren Schlafzellen im Gehirn. Ganz extrem. Und es gibt natürlich auch Düfte, die die Schlafzellen blockieren. Das ist zum Beispiel eben Menthol, Cineol und solche Stoffe, die blockieren die Schlafzellen und machen, dann können sie nicht mehr schlafen, dann sind sie natürlich wach. Also es gibt gerade für Wachheit und Aktivität und Aufmerksamkeit solche Düfte, die im Gehirn wirken und die dann das machen. Nun, wenn man natürlich jemand durch Duft schlafen oder beruhigen kann oder aktivieren kann, dann ist natürlich auch in der Schule das sinnvoll. Und es gibt ein Projekt, das heißt Dufte Schule, das können Sie im Internet mal nachschauen. Und die haben nun inzwischen über 900, glaube ich, Personen und 70 Schulen beduftet und haben dann eine große Statistik gemacht und gesehen, dass diese Düfte, das war Lavendel, Zitrone und Orange, die Konzentration der Schüler um 40% verbessern, die Motivation und die Aggressivität reduzieren und damit auch zu einer Verbesserung der Leistung kommen. Und das ausgelöst durch diesen Schulduft sozusagen. Aber nicht nur die Schule, natürlich auch die Autos wissen, dass Sache ist. Und ich komme später nochmal in kurzer Zeit auf ein Kooperprojekt mit Mercedes. Also auch die Autos sind natürlich die idealen Umgebungen für Düfte. Weil Sie wissen ja, wenn Sie diesen Raum beduften, dann brauchen Sie Tage, bis Sie diesen Gestank wieder rauskriegen. Beim Auto ist das relativ einfach. Das Auto hat einen umschriebenen Raum. Da können Sie dann zur Not, wenn Sie dann Duft reintun, die Fenster aufmachen und die Klimaanlage an, dann zieht es das Zeug wieder raus. Sie kriegen also gut weg. Außerdem sind es eben auch meistens ein oder zwei Fahrer. Die können Sie natürlich auch die Düfte aussuchen. Das ist natürlich auch was Attraktives. Und Sie sehen, dass der Royal Automobile Club von England hat mal eine Studie gemacht, dass wenn Sie Brot- und Essensduft in das Auto geben, dass tatsächlich die Fahrer signifikant schneller fahren als normal, weil sie haben jetzt Hunger und kriegen und wollen nach Hause. Es gibt auch Glas- und Blumenduft, der ist nicht so ganz gut, fangen sie an zu träumen. Dann Lavendel und Jasmin, entspannt, also wenn sie so völlig durchgeknallt im Auto sind, dann ist Jasminduft vielleicht oder Lavendelduft gut. Und natürlich Rosmarin- und Zitronenduft aktiviert, da ist das Cineol, das vor allem da drin ist. Und der Neuwagenduft, der lässt Sie vorsichtiger fahren. Also auch wenn Sie ein altes Auto haben und einen Neuwagenduft rein, dann fahren Sie vorsichtiger, weil Sie irgendwie das Gehirn denkt, das ist noch mein neues Auto. Das heutzutage gibt's das natürlich. Also Sie sehen, bei Maybach, habe ich gerade im Internet nachgeschaut, sind es inzwischen etwa 5.000 Euro, was nur der Duftspender kostet. Da kriegen Sie in Bochum schon einen Opel dafür oder so. Und die Mercedes S-Klasse hat inzwischen auch eine Beduftungsanlage, die also im Handschuhfach können Sie unterschiedliche Düfte kaufen im Internet oder wo und können also verschiedene sich damit auch im Auto zum Beispiel beruhigen. Wenn Sie merken, ich bin völlig aufgeregt, dann tun Sie vielleicht ins Handschuhfach einen Beruhigungsduft rein. Wenn Sie dagegen fast im Einschlafen sind, dann tun Sie einen Aktivierungsduft. Und wenn Sie mit Ihrer Freundin im Auto sitzen, dann tun Sie irgendeinen Liebesstimulationsduft. Also Sie haben alles, was Sie haben wollen da im Auto. Und das ist die Kooperation mit Mercedes, denn das andere, wo natürlich Duft genutzt wird, nicht nur im PKW, sondern auch im LKW. Sie sehen, es gibt eben eine sozusagen Duftapplikation im LKW, denn die Fahrer, die müssen einmal ein Powernap machen und vielen fällt es schwer, auf der Stelle für 15 Minuten zu schlafen. Und deswegen kriegen sie eine Duftunterstützung. Oder wenn die Fahrer eben müde sind, sollen sie natürlich eher munter werden, da gibt es also auch Düfte. Sie sehen, es gibt diesen Einschlafduft für die Fahrer, wenn sie eben vor dem Powernap stehen, den sie nehmen können. Und es gibt Aufweckduft, zum Beispiel Kaffee, eine Tasse Kaffee, da gibt es also Kaffeeduft, aber natürlich auch diese Düfte von Rosmarin und Menthol und Minze, die auch die Aufmerksamkeit und damit die Aktivität erhöhen. Also das ist heutzutage eine sehr häufige Anwendung der Düfte. Und zum Schluss will ich Ihnen noch ein paar neue Daten zeigen, oder die wir gefunden haben, nämlich wie diese Düfte, die sie über den Körper ausgebreitet haben, wie die auch für therapeutische Zwecke eingesetzt werden können. Das heißt also, es gibt Düfte, die den Krebs reduzieren, es gibt welche, die auf die Haut wirken oder auch in der Atmung, in der Atemregulation. Und nur 3-4 Beispiele, die wir am besten untersucht haben, waren die menschlichen Hautzellen und haben gefunden, dass in Hautzellen etwa 20 verschiedene dieser 350 Duftrezeptoren vorkommen. Aber wirklich bei jedem Menschen die gleichen 20. Also jeder, der hier sitzt, hat genau diese 20 Duftrezeptoren in seinen Hautzellen, solange die Haut gesund ist. Wenn sie krank ist, dann ändert sich das. Also bei gesunder Haut die gleichen Rezeptoren. Einer davon reagiert auf Sandelholzduft, auf Sandalore. Und was man sehen kann, dass wenn man eben den beduftet, reagieren die Hautzellen mit einer Erregung. Und wenn man dann schaut, was macht die mit den Hautzellen, dieser Duft, dann findet man, dass dieser Duft das Wachstum der Hautzellen erhöht und die Beweglichkeit der Hautzellen verbessert. Und da gibt es jetzt viele klinische Studien, und es gibt auch ein Präparat dafür, dass sie mit diesem Duft tatsächlich zum Beispiel die Wundheilung fast um 40% beschleunigen können. Sie können auch die Altershaut natürlich besser regenerieren oder schneller regenerieren, wenn sie solche Düfte nehmen. Diesen Rezeptor, und das interessiert vielleicht auch manche von Ihnen, wenn ich mich so umschaue, den haben wir auch nicht nur in der Haut, sondern auch in Haarwurzelzellen gefunden. Und haben den gerade in Nature publiziert vor einigen Jahren. Und was wir gefunden haben, ist, dass dieser Sandalore-Duft, also dieser synthetische Sandalholzduft, dass der das Haarwachstum, die Lebensdauer der Haare des Menschen um etwa 30% verlängert. Und wenn natürlich ein Haar länger lebt, dann haben sie mit der Zeit viel mehr Haare am Kopf. Und auch da gibt es klinische Studien, gibt es das auch als Präparat, als Shampoo zum Beispiel, wo das drin ist. Dann können Sie also mit der Zeit darauf hoffen, dass Ihre Haare mehr werden. Wenn allerdings einer schon keine mehr hat, dann wird es schwierig, weil die können Sie auch nicht vermehren. Ein anderer, Sie werden es nicht glauben, aber diese Duftrezeptoren gibt es auch in Ihrem Herzen. Man riecht auch mit dem Herzen gut. Das ist auch ein guter Anlass, Ihnen zu sagen, dass die Stimulation dieser Duftrezeptoren, die muss eben übers Blut erfolgen oder direkt bei der Haut. Da nützt es nichts, wenn Sie daran riechen. Da kommen Sie nicht ans Herz. Ja. Das heißt, die Duftrezeptoren im Herzen, wir haben also Herzen gezüchtet. Es gibt ja embryonale Stammzellen, mit denen man die züchten kann. Das braucht man gar nicht mehr. Man muss also gar keine Embryos mehr benutzen, sondern man kann heute aus einer Hautzelle von ihnen kann ich ein menschliches schlagendes Herz machen. Das sind diese neuen Arbeiten, die es seit 10 Jahren gibt. Und das haben wir also genutzt und haben Herzzellen gezüchtet und haben nun diesen Riechrezeptor, der heißt OR51E1, einer dieser 350. Da haben wir festgestellt, dass er durch Fette aktiviert, durch Fettsäuren aktiviert werden. Und dann haben wir ihn getestet an diese schlagenden Herzzellen. Schauen Sie mal, die schlagen, bum, 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 das Herz schlägt. Wenn Sie den Duft geben, hört es auf zu schlagen. Wenn Sie den Duft wegnehmen, dann schlägt es wieder weiter. Das war jetzt etwas überdosiert, da würden Sie Herz stehen bleiben sozusagen. Sollten also nicht ganz so viel nehmen. Also diese Düfte, Fettsäuren, wieso braucht ein Herz einen Fettsäurerezeptor? Und das ist natürlich ganz einfach, weil Ihr Blut ist ja voller Fette, Blutfette. Und das ist nichts anderes als Fettsäuren. Wir haben dann nachgeschaut bei Diabetikern, die haben genau diese Stoffe, oktanal, nonanal, dekanal, in hoher Konzentration im Blut. Und die aktivieren das Herz dieser Patienten, die kommen auch ins Herz, und führen leider zu einer Reduktion der Herzschlagfrequenz, das Herz schlägt weniger, und auch Kontraktionskraft, das Herz kann nicht mehr so gut, die Muskeln werden schlechter. Also das ist ein negativer Effekt dieser Fettsäuren auf das Herz. Tja, was kann man da therapeutisch tun? Wir haben vor vielen Jahren schon einmal gezeigt, dass man für einen Riechrezeptor einen Schlüssel findet, der ihn aufsperrt, einen Agonisten, also einen aktivierenden Duft, aber zu jedem Riechrezeptor kann man auch einen blockierenden Duft finden, wenn man lang genug sucht. Also ich kann auch sozusagen einen Schlüssel in das Schloss stecken, der das zwar nicht aufsperren kann, aber das Schloss blockiert und versperrt, so wie halt bei der Tür auch. Ja. Wenn Sie den falschen Schlüssel, der geht vielleicht rein, aber Sie können nicht aufsperren. Und genauso geht es auch mit Düften. Und wir haben für viele dieser Riechrezeptoren auch solche Antidüfte, blockierende Düfte genommen. Auch bei den Spermien zum Beispiel, denen können wir die Nase zuhalten, da schwimmen sie nur noch im Kreis rum und wissen nicht mehr, wo sie hin sollen. Und beim Herzen ist es genauso, da gibt es also auch einen blockierenden Duft und damit könnte man diesen negativen Effekt zum Beispiel bei Diabetikern wieder aufheben. Was wir auch intensiv forschen im Moment ist, wir finden, dass in Krebszellen, andere Duftrezeptoren sind als in gesunden Zellen desselben Gewebes. Also wenn Sie einen Leberkrebs haben und Sie untersuchen die Krebszelle im Leberkrebs, dann hat die ein anderes Repertoire an Duftrezeptoren als die gesunden Leberzellen. Und das gilt auch für die Prostata und gilt für die Lunge und gilt für viele Gewebe. Das heißt, man kann sozusagen selektiv Düfte machen, die eben nur die Krebszellen aktivieren, weil nur die Rezeptoren haben. Und konnten zeigen, dass zum Beispiel beim Leberkrebs, dass da, wenn ich den Duft gebe, die Proliferationsrate, also die Teilungsrate der Krebszelle, reduziert und gehemmt wird. Ähnliches können wir für Leukämie, haben wir auch einen Duft, der das auch macht. Oder auch beim Lungenkarzinom gibt es einen, da erhöht der Duft, da hemmt der Duft sogar noch die Beweglichkeit der Krebszellen, dass sie nicht so gut mehr das rasieren können. Und inzwischen haben wir ganz viele Tumoren, das inzwischen untersucht, für den Blasenkrebs, für den Kolonkarzinom zum Beispiel. Da gibt es überall Düfte, mit denen man dieses Krebswachstum eben etwas reduzieren kann. Das Spannende ist natürlich, dass wenn Sie zum Beispiel Blasenkrebs haben, dann gibt es also einen Riechrezeptor, der eben im Blasenkrebs hauptsächlich vorkommt. Und dieser Riechrezeptor wird auch mit dem Urin ausgeschieden. Das heißt, wir haben mit der Urologie in Bochum zeigen können, dass bei Blasenkrebs wir den Rezeptor, diesen Riechrezeptor der Krebszellen im Urin finden. Und damit können Sie das natürlich auch als ganz frühe Diagnose verwenden. Also man nennt das Liquid Biopsy, also das Verfahren. Das heißt, eigentlich können Sie schon, wenn Sie jetzt einen Biosensor hätten, der Ihren Urin analysiert, dann könnte der, wenn er so einen Rezeptor vom Blasenkrebs empfängt, dann könnte der gleich über das Handy sagen, geh mal zum Arzt und lass mal deine Blase untersuchen. Und ähnliches Spannendes gibt es für den Brustkrebs der Frauen zum Beispiel. Da gibt es einen Rezeptor beim Brustkrebs, den gibt es nur im Mammakarzinom und sonst nirgends. In keiner anderen Zelle haben wir den gefunden. Das heißt, wenn Sie irgendwo in der Zelle außerhalb der Brust diesen Rezeptor finden, dann können Sie eben davon ausgehen, dass das eine Metastase vom Mammakarzinom ist und können das anschauen. Also das ist so die Zukunft, glaube ich, schon dieser Riechforschung, dass man sie a. klinisch sehr stark anwenden wird und b. natürlich wird man solche Techniken wie Analyse von Urin, Analyse von auch von der Haut, denn ich meine, auch ein Hund kann zum Beispiel ohne Probleme Krebs riechen. Also er kann Lungenkrebs riechen, der kann einen Darmkrebs riechen. Alle Organe, die Zugang nach außen haben, können Hunde riechen, weil da offensichtlich von den Krebszellen bestimmte Düfte nach außen abgegeben werden. Also das wäre auch noch eine Aufgabe für uns Menschen, dass man schon, wenn sie in die Arztpraxis kommt, ihr Duft wird analysiert, ihr Körperduft, und der Arzt weiß schon, auf welches Organ er besonders schauen muss. Und natürlich auch diese Geschichten, dass man den Urin analysiert. Also wenn die Bundeskanzlerin nach China fährt, dann wird sie zum Beispiel nie auch nur irgendwas von sich, weder Urin noch Fäkalien, dort bei den Chinesen lassen. Das packt sie alles ein und nimmt sie mit zurück, weil die Chinesen haben inzwischen schon einige dieser Methoden etabliert. Also für den Urin gibt es in China schon eine Toilettenschüssel, die darauf reagiert, wenn sie einen Blasenkrebsduft haben und die dann gleich irgendein Signal gibt, dass sie aufpassen sollen, dass sie krank sind. Also die Kanzlerin würde nie sowas tun, denn man kann ganz viele, glaube ich, inzwischen Krankheiten am Urin und an den Fäkalien feststellen. Deswegen nimmt sie natürlich alles mit nach Hause. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende. Es war ein großer Bogen, den wir gespannt haben, was Riechen macht. Ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, dass Riechen und Düfte viel wichtiger sind, als wir das bisher gedacht haben in unserem Leben. Corona ist leider natürlich ein Problem, denn seit es diese Masken gibt, können Sie natürlich auch weniger riechen. Ich sage immer, wir müssen eine Studie machen, denn wenn man wenig riecht, dann wird auch das Gedächtnis weniger aktiviert, das Gehirn wird weniger aktiviert und damit lässt man insgesamt in den Leistungen nach. Also das hat noch niemand erforscht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Zellphysiologe und Riechforscher Hans Hatt über die riesige, unsichtbare Welt des Riechens. Krass, oder? Was da an Erkenntnissen drin steckt, dass wir mit dem Herzen riechen können oder welche medizinischen Möglichkeiten drin stecken in der Riechforschung? Hans Hatts Vortrag heißt: Immer der Nase nach, wie Düfte unser Leben bestimmen und er hat ihn am 24. November 2022 gehalten in der Reihe Dialog im Museum auf Einladung der Daimler und Benz Stiftung in Stuttgart. Wenn ihr jetzt gleich Lust habt auf den nächsten erkenntnisstiftenden Vortrag, super, da hätte ich zufällig was für euch. Der Konfliktforscher Andreas Heinemann-Grüder stellt sich eine hochaktuelle Frage. Wie enden Kriege?
Wie können Kriegsziele begrenzt werden, wenn die Parteien ihre Maximalziele nicht erreichen können? Zentrale Voraussetzung für Kriegsbeendigung ist, dass ich das Kriegsende verkaufen kann. Große Frage, wer kriegt hinterher ein Mandat für die Durchsetzung eines Friedensabkommens? Und wie robust ist so ein Mandat? Putin ist Gefangener seiner deklarierten Ziele. Das heißt, wenn er klein beigibt, könnte er gestürzt werden, weil er ja sozusagen als Schwächling dasteht. Warum sollte Putin nachgeben? Warum sollte Putin von seinen maximalen deklarierten Zielen abgehen?
Ja, warum? Natürlich hat der Redner nicht auf alle Fragen eine wasserdichte Antwort. Er ist nicht im Besitz einer Glaskugel, aber er hat die Variablen im Blick, auf die es ankommt beim Schließen eines Friedens, also die Faktoren, die dann bedacht sein müssen. Und es ist wirklich spannend zuzuhören, welche das sind. Ihr findet diesen Hörsaal und auch Dutzende, ich könnte auch sagen Hunderte andere zu vielen, vielen Forschungsgebieten online bei uns. Checkt das aus. Für heute wieder mal herzlichen Dank für euer Interesse. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.